Möchte man sich heutzutage seinen Kundenkreis erweitern, so gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine sehr beliebte Möglichkeit ist dabei, Angebote zu unterbreiten. In den letzten Tagen, so in der Vorosterzeit, hat gerade eine Imbisskette das ganz besonders versucht. McDonald's hat Gutscheine jeglicher Art jeden Tag einen neuen zur Verfügung gestellt, mit dem man sich günstig gutes Essen besorgen kann. Der ein oder andere von uns hat da vielleicht auch zugeschlagen, ich beispielsweise auch, und es ist ja auch nichts Verkehrtes daran. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, inwieweit sich das in Zukunft positiv für McDonald's auswirken wird, aber es ist eine gängige Praxis, Angebote zu unterbreiten, um mehr Kunden zu bekommen. Die Frage, wenn man ein Angebot erhält, ist dann allerdings immer, wie reagiere ich auf dieses Angebot? Nur weil es das Angebot gibt, heißt es nicht, dass ich gleich zuschlage. Es muss auch mir auch zusagen und es muss für mich einen gewissen Profit geben. Wir stehen jetzt in der Osterzeit, heute ist Karfreitag, und an Karfreitag feiern wir, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und durch diesen Tod ist Jesus nicht einfach nur gestorben, nein, er hat uns Menschen ein Angebot unterbreitet. Ein Angebot, auf das wir irgendwie reagieren müssen. Und wir wollen uns in den nächsten Minuten mit dieser Thematik auseinandersetzen und uns die Frage stellen, wie antworte ich darauf? Das Thema heute Abend lautet, deine Antwort auf das Kreuz. Ich möchte uns einen Text vorlesen aus Matthäus 27. Ihr dürft das gerne mit aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Jesus war mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Wir haben gestern das Abendmahl gefeiert und auch davon gehört, wie Jesus dort gelitten hat, im Gebet, dann abgeführt wurde, verhört wurde und letzten Endes wurde er zum Tode am Kreuz verurteilt. Und ich lese uns einmal den Text aus Matthäus 27, die Verse 32 bis 56. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trage. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie brachten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraut auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es sahen aber dort viele Frauen von weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mütter und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Jesus wurde gefoltert, er wurde geschlagen, gegeißelt, mit einem Rohr haben sie ihm ins Gesicht geschlagen und jetzt wird er hinfortgeführt, hin nach Golgatha. Er ist so schwer verwundet, dass er selbst den Querbalken, den die Gekreuzigten selbst tragen mussten, nicht bis zum Ende tragen konnte und ihm musste geholfen werden. Ein Mann, den sie unterwegs trafen, zwang sie, dass er das Kreuz trug. Und sie kommen an und Jesus ist erschöpft, er schreit vielleicht auch vor Schmerzen, stöhnt immer wieder. Und sie wollen ihm etwas zu trinken geben, ein Gemisch aus Wein und Galle, das die Schmerzen betäuben soll. Aber Jesus möchte das nicht. Jesus möchte diese Schmerzen nicht betäubt haben, weil er nüchtern sein möchte bis zum Schluss. Und weil er nicht auf den letzten Metern noch einen Fehler begehen möchte, vielleicht betäubt, benebelt durch dieses Medikament. Er verzichtet darauf und er duldet freiwillig die körperlichen Schmerzen, die er dort hat. Die Soldaten, sie sitzen zu seinen Füßen und sie losen um seine Kleider. Das war damals ganz gängig. Diejenigen, die gekreuzigt wurden, die brauchten ihre Kleidung ja nicht mehr. Es kam gleich eine Haushaltsauflösung heutzutage. Wenn jemand stirbt, die Dinge braucht diese Person nicht mehr. Und so verteilen sie Jesu Klamotten unter sich. Sie bewachen Jesus zwar davor, dass andere Leute, die herumstehen, ihm vielleicht noch zusätzlich Schmerzen zufügen, aber sie können nicht das verhindern, was daraufhin geschieht. Jesus hängt dort am Kreuz und er bietet der Welt das Angebot an, glaubt an mich und ihr werdet gerettet. Und wie reagieren die Leute darauf? Die erste Gruppe, die wir hier sehen, oder die ersten Gruppen, sie reagieren mit Ablehnung. Wir lesen hier von drei unterschiedlichen Gruppen. Das sind einmal diejenigen, die vorübergehen. Das sind einmal die Hohenpriester und die Schriftgelehrten. Und dann sind da noch zwei Räuber. Zwei Räuber, die mit Jesus gemeinsam gekreuzigt werden und um die sich kein Mensch kümmert. Niemand interessiert sich dort in dem Moment für diese Räuber. Alle sind nur auf Jesus fixiert. Und sie klagen ihn an, sie beschimpfen ihn. Es ist vielleicht ähnlich, wie wenn ich mir das Bein breche und anstatt, dass Leute kommen und mir aufhelfen, die Leute eher kommen und mir noch gegen dieses gebrochene Bein treten. Das ist ein schwacher Vergleich, womöglich. Aber Jesus hängt dort und er wird verspottet, er wird verhöhnt. Und alle drei Gruppen, sie haben eigentlich eine Gemeinsamkeit. Und zwar wissen sie, wer Jesus ist. Entweder sie haben ihn erlebt oder sie haben von ihm nur vom Hörensagen etwas vernommen. Und das sieht man daran, dass sie Jesus sogar zitieren. Sie sagen, was Jesus gesagt hat, zwar etwas verfälscht, aber sie tun so, als ob sie Jesus zitieren. Sie sagen, was Jesus getan hat. Er hat Kranke geheilt. Er hat Menschen geholfen, jetzt hat er nicht die Kraft, sich selbst zu helfen? Was ist das für einer, der anderen helfen kann, aber sich selbst nicht? Und selbst die Räuber, hier steht zwar nicht, was sie sagen, aber hier steht, dass sie auf dieselbe Weise Jesus schmähten. Und ich stelle mir vor, das sind vor allem die Schriftgelehrten, die ganz genau wissen, was im Alten Testament steht. Und sie stehen dort vor diesem Kreuz, Jesus hängt dort, und sie wiederholen all das, was Jesus getan hat. Und das muss eigentlich, so denke ich mir zumindest, für sie in Erinnerung rufen, dass Jesus doch der Messias gewesen sein muss. Sie kannten das Alte Testament und sie wussten, was der Messias tun sollte. Und sie wiederholen, was er getan hat und sie lehnen ihn trotzdem ab. Sie verspotten ihn und verhöhnen ihn. Und der Hauptspott ist der, dass Jesus gesagt hat, er ist Gottes Sohn. Das lesen wir hier zweimal. Die Vorübergehenden sagen es, die hohen Priester sagen es. Er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und das hat für sie überhaupt nichts gepasst. Dass Jesus das gesagt hat, er, der Messias sein soll, sagt, er ist Gottes Sohn. Und er tut gar nicht das, was wir von ihm wollen. Er passt nicht in unser Bild, das kann nicht sein. Also muss er Gott gelästert haben und muss getötet werden. Aber sie sehen nicht nur, wie Jesus dort am Kreuz hängt und leidet und darauf reagiert. Nein, sie sehen auch, was um sie herum passiert. Wir lesen ab Vers 45, dass die Natur anfängt mitzuleiden. Die Schöpfung leidet, weil der Schöpfer leidet. Von der 6. bis zur 9. Stunde, das ist ungefähr von 12 bis 15 Uhr, kommt eine große Finsternis über die Gegend. Und Jesus erfährt wahrscheinlich mit das Schlimmste oder das Schlimmste, was man überhaupt erfahren kann. Er schreit aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es sind nicht die Menschen, die ihn verlassen haben, was ihn so sehr schmerzt. Nein, Gott, sein Vater, hat ihn verlassen, weil er die Sünde der Welt auf sich genommen hat und Gottes Heiligkeit es nicht zulässt, dass Jesus in dem Moment Gemeinschaft mit ihm haben kann. Jesus ist vom Vater verlassen. Der Vater, er reagiert einfach nicht mehr auf Jesu Rufen, auf Jesu Flehen. Und die Menschen, es geschieht dasselbe wie schon so oft. Jesus sagt etwas und sie verstehen das Falsche. Und manche von ihnen, sie verspotten ihn weiter. Sie spotten weiter und sagen: ja, lass uns doch warten. Er ruft nach Elia, vielleicht kommt Elia ja. Vielleicht kommt Elia und holt ihn dann runter. Lass uns einfach noch ein bisschen zugucken, was hier passiert. Und dann passiert das in meinen Augen eigentlich Unfassbare. Wenn man die Geschichte von Jesus bis hierhin vielleicht das erste Mal gehört hat, dann könnte sich in einem, wenn man so einige Heldenfilme gesehen hat, vielleicht Folgendes im Kopf abspielen. Jesus kommt auf die Erde, groß angekündigt als der Retter der Welt. Er wird abgelehnt und er leidet viele Schmerzen. Er wird geschlagen, er wird sogar ans Kreuz genagelt. Aber dann wird er auf einmal kommen wie Phönix auf der Asche, vom Kreuz herabsteigen und allen zeigen: ich bin doch der, von dem ihr sagt, dass ich es nicht bin. Ich bin der Messias, ich bin der, auf den ihr gewartet habt. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie es richtig gewesen wäre, wie ihr darauf reagieren solltet, auf das, was ich getan habe. Aber dann lesen wir: Jesus schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und Jesus ist tot. Kein heldenhafter Abstieg, Jesus stirbt. Und es geschehen wieder verschiedene Wunder, auf die man eigentlich reagieren muss. Der Tempel im Vorhang, er zerreißt von oben nach unten. Gott macht den Weg frei vom Heiligen ins Allerheiligste. Die Menschen können jetzt dauerhaft Zugang zu ihm haben. Es geschieht ein Riesenerdbeben. Die Grüfte, die in den Felsen sind, sie öffnen sich. Und diejenigen, die dort begraben waren, die Gott, ihr Leben Gott anvertraut haben, sie stehen sogar, nachdem Jesus auferstanden ist, selbst auf und gehen nach Jerusalem. Und wie reagieren die Leute darauf, die das alles gesehen haben, die es erlebt haben? Gar nicht. Sie lehnen Jesus noch immer ab. Es passt einfach nicht in ihr Bild. Obwohl so viele Zeichen passieren, sagen sie sich vielleicht: ja, es ist ein Zufall. Da stirbt einer und gerade heute ist eben Unwetter, ein Erdbeben. Das passiert nun mal. Sie lehnen Jesus ab. Auch heute ist wahrscheinlich mit die häufigste Reaktion auf das Kreuz, die häufigste Antwort auf das Kreuz, ein Nein. Und vielleicht wissen viele nicht genau, was dort geschehen ist. Und es kann auch gut sein, heutzutage wachsen viele auf, ohne zu wissen, was Jesus getan hat. Ich habe letzte Woche erst ein Zeugnis gehört von einem Mann, der mit 25 Jahren das erste Mal irgendetwas aus der Bibel gehört hat, der vorher nichts davon wusste. Und es kann sein, dass Leute nicht wissen, was dort geschehen ist und deshalb das Kreuz ablehnen, nicht die Entscheidung für Jesus treffen. Aber wie ist es bei dir? Vielleicht gehst du immer mal wieder zur Kirche. Vielleicht kommst du nur zu den Feiertagen, zum Gottesdienst und du hörst davon, was Jesus getan hat, wie er gelebt hat. So wie die Schriftgelehrten es alles wieder zitieren konnten, was Jesus getan hat in seinem Leben und dadurch eigentlich erkennen müssten, dass er der Messias ist. Aber du sagst nein. Du lehnst ihn ab, du sagst, er passt nicht in mein Bild. Er passt nicht in das, was ich jetzt gerade vorhabe mit meinem Leben, und da lebe ich lieber alleine, als dass ich ihn in mein Leben aufnehme. Dann möchte ich möchte dich wirklich einmal herausfordern, darüber nachzudenken, was hält dich eigentlich davon ab, Jesus anzuerkennen als den, der er ist? Sind es vielleicht irgendwelche Vorurteile, die du ihm gegenüber hast? Ist es vielleicht die Masse, die dich davon abhält? Die Masse der Menschen, die sagt, wir brauchen Jesus nicht, wir können auch ohne Jesus glücklich sein. Dann kann ich dir sagen, du kannst ohne Jesus glücklich sein, aber nur für eine beschränkte Zeit. Maximal für die Zeit, die du hier auf der Erde bist, aber danach geht es weiter. Und Jesus sagt uns klar in seinem Wort, wer nicht an ihn glaubt, der wird auch nicht das ewige Leben haben. Was hält dich davon ab, Jesus anzuerkennen? Warum lehnst du ihn bis heute noch ab? Wenn wir diesen Bericht hier lesen, dann kann man eigentlich nur zu dem Entschluss kommen, dass er Gottes Sohn gewesen sein muss, so wie sich das alles abgespielt hat, die Art und Weise, wie er sich verhalten hat, den ganzen Leidensweg lang, die Naturereignisse, die wir gesehen haben, lassen eigentlich keinen anderen Schluss zu. Die Mehrheit aber der Leute, die das alles gesehen haben damals, sie hat Jesus trotzdem abgelehnt. Aber es gab eine kleine Minderheit, die nicht mit Ablehnung reagiert hat. Wir lesen in Vers 54, als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. All diejenigen, die es eigentlich wissen müssten, sie lehnen Jesus ab. Aber dann sind da Soldaten, Hauptmann, ein Hauptmann und seine Soldaten, die vielleicht gar nichts von Jesus wussten, die nicht wissen, was im Alten Testament über den Messias steht, die nur sehen, wie Jesus sich die ganze Zeit über verhalten hat, die ihn geschlagen haben, die ihn verspottet haben und aufs Übelste zerstört haben, eigentlich körperlich. Und sie sehen das Ganze und sie erkennen an, dieser war Gottes Sohn. Bei all dem, was geschehen ist, muss er Gottes Sohn gewesen sein. Ich weiß nicht, inwieweit diese Reaktion einer Bekehrung gleichkam bei dem Hauptmann. Vielleicht hat er später noch viel mehr erkannt, was das bedeutet hat überhaupt, was Jesus dort getan hat. Denn er wusste anscheinend nicht genau, was der Messias alles tun wird. Denn er spricht hier, dass Gottes Sohn tot ist. Er war Gottes Sohn. Also für ihn ist es vorbei. Er weiß nichts von Auferstehung, nichts von dem, was im Alten Testament steht. Aber er erkennt an, weil er das gesehen hat, wie Jesus reagiert hat, dass er Gottes Sohn ist. Und ich habe es vorhin schon einmal gesagt, wenn man das sieht, dann, was geschehen ist, dann kann man eigentlich auch nur zu diesem Entschluss kommen, dass Jesus Gottes Sohn gewesen ist. Er ist gestorben, damit wir leben können, damit unsere Schuld beglichen und ist auferstanden, damit wir zum neuen Leben auferstehen können. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm und auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das haben wir vorhin schon in einem Lied gehört. Die Frage ist nicht nur, warum lehnst du Jesus ab, sondern bist du bereit, ihn anzunehmen? Bist du bereit, ihn anzuerkennen für das, was er ist und das, was er getan hat? Vielleicht denkst du, ich weiß eigentlich viel zu wenig über ihn. Ich weiß gar nicht, was muss ich dann überhaupt tun, wenn ich Jesus anerkenne? Dann kann ich dir sagen, das reicht. Es reicht zu wissen, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Das anzuerkennen. Der Hauptmann hat auch nicht mehr gesehen, als das, was hier geschehen ist. Aber er hat daraus erkannt, dass Jesus Gottes Sohn gewesen sein muss. Zu wissen, dass Jesus stellvertretend für dich gestorben ist, reicht, um zu glauben, dass wer er ist, und um ihn aufzunehmen in deinem Leben. Vielleicht denkst du aber auch über dein Leben nach. Hast ihn bis jetzt abgelehnt die ganze Zeit und bist an dem Punkt angekommen, dass du dir sagst, ich würde wirklich gerne, aber ich kann nicht. Es ist einfach zu viel Schuld in meinem Leben, die sich angehäuft hat. Dann kann ich dir sagen, es ist keine Schuld zu groß, als dass er sie nicht vergeben könnte. Er ist um deiner Missetat willen verwundet und um deiner Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass du Frieden hast und durch seine Wunden bist du geheilt. Selbst die Soldaten, die ihn verspottet haben, sie haben ihn anerkannt nachher. Es gibt keine Sünde, keine Schuld, die zu groß wäre, als dass Jesus dich nicht annehmen würde. Und das ist mein Wunsch an jeden Einzelnen von uns, dass wenn wir hier rausgehen aus diesem Saal, dass wir wissen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und dass wir ihn annehmen, dass wir ihn anerkennen als der, der er ist, als Sohn Gottes, der für deine, der für meine Schuld gestorben ist, ans Kreuz gegangen ist. Und nicht nur das, nein, er ist auch auferstanden. Er lebt. Das werden wir in 2 Tagen feiern. Jesus lebt und hat das alles für dich getan. Die Frage ist jetzt nur bei dir, nimmst du das an oder lehnst du ihn trotzdem ab? Der Text über Jesu Kreuzigung endet dann mit folgenden Versen. Es sahen aber dort viele Frauen von weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Wir lesen hier, dass 3 Frauen zugegen waren, als Jesus gestorben ist. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass auch der Jünger Johannes selbst noch unter dem Kreuz war. Zu ihm sagte Jesus, dass er seine Mutter, also Jesu Mutter, zu seiner Mutter nehmen soll und Jesu Mutter soll Johannes als ihren Sohn annehmen. Wir lesen in dem Bericht aus Lukas, dass auch noch einige Bekannte dort waren, die, nachdem Jesus gestorben ist, hinzukamen und trauerten. Sie standen von weitem weg, vermutlich wollten sie nicht ansehen, wie Jesus entstellt ist, wie er dort leidet oder gelitten hat am Kreuz. Sie wollten sich dieses Bild einfach ersparen, diese große Trauer eher aus der Ferne betrachten. Aber wenn ich diesen Text lese, dann stelle ich mir immer wieder eine Frage. Und zwar, wo waren die Jünger? Die Jünger, die sonst immer gesondert erwähnt werden, sie kommen mit keiner Silbe hier vor. Die Jünger, die Jesus 3 Jahre lang begleitet haben, die gesagt haben, wir werden mit dir in den Tod gehen, sie sind nicht da. Sie haben Jesus in seiner schwersten Stunde im Stich gelassen. Als es hart auf hart kam, da konnte man sehen, wie weit sie bis zu diesem Zeitpunkt zu dem standen, was sie geglaubt haben. Das ist bei uns im Leben ganz häufig so. Wir sind dazu bereit, vieles zu tun, vieles zu organisieren vielleicht, aber wenn es dann am Ende misslingt, dann haben die anderen Schuld. Dann sind wir nicht dazu bereit, zu dem zu stehen, was wir getan haben. Das sieht man schon von klein auf, wenn Kinder etwas kaputt machen, das bewusst so spielen, dass etwas kaputt gehen kann, dann haben sie so lange Freude daran, bis etwas kaputt geht, aber am Ende sind sie es nicht gewesen. Am Ende will es einfach keiner gewesen sein. Und wenn ich an das Kreuz denke, dann glaube ich, dass es, oder kommt es mir so vor, dass es bei uns Christen oft genau so ist. Wenn es um das Kreuz geht, dann will sich am Ende keiner dazu bekennen, was dort geschehen ist. Wenn dann auf der Arbeit gelästert wird, über Jesus wieder hergezogen wird, dann hat man nicht den Mumm, oder muss ich über mich sagen, hatte ich nicht den Mumm einzuschreiten und zu sagen, Leute, das ist Blödsinn, das ist falsch, was ihr da sagt. Jesus ist gestorben und auferstanden. Nein, ich ziehe mich zurück und halte mich schön bedeckt, vergrabe mich. Vielleicht fängt der eine oder andere auch an zu relativieren, zu sagen, ja, das muss man jetzt nicht so genau sehen. Wo stehst du als Kind Gottes, wenn es um das Kreuz geht? Wie lautet deine Antwort dann, wenn das Kreuz herausgefordert wird, wenn Menschen über Jesus lästern, über den Glauben, über deinen Glauben herfahren? Wo stehst du dann? Stehst du zu dem, was du glaubst? Stehst du zu dem, was Jesus für dich getan hat am Kreuz? Oder verschwindest du einfach wie seine Jünger, die einfach nicht aufgetaucht sind? Jesus hat alles für uns getan, hat alles für dich und für mich getan. Und ich habe so oft nicht den Mut, so ein bisschen zu sagen, dazu zu stehen, was Jesus für mich getan hat. Als ob es mir peinlich wäre, was dort geschehen ist. Die Konsequenz, wenn wir dazu stehen, kann natürlich sein, dass wir selbst verspottet werden. Es kann gut sein, dass die Gläubigen, die dort am Kreuz waren, auch von den anderen von der Seite blöde Sprüche gehört haben. Und heutzutage wird das mit Sicherheit nicht anders sein, dass wenn wir dann dazu stehen, dass andere schlecht über uns reden. Aber das ist es wert. Ich habe in der letzten Woche in der Open Doors Gebetsliste gelesen, da sagt eine Frau, deren Mann in Mexiko, weil er Pastor ist, gefangen genommen wurde, sie wurden vertrieben aus ihrer Stadt, aus ihrem Haus. Sie sagt, ich verstehe nun, dass die Verfolgung, die wir erdulden, letzten Endes ein Segen ist. Und wenn du dazu stehst, zu dem, was Jesus für dich getan hat, dann wirst du das auch selbst erkennen, selbst merken, dass es sich lohnt, zu Jesus zu stehen. Denn er hat alles für dich getan. Die Frage ist nur, auch als Kind Gottes, wie antworte ich auf das, was Jesus getan hat? Ziehe ich mich zurück oder bekenne ich? Das Kreuz, es fordert uns zu einer Antwort heraus. Lehnen wir es ab oder nehmen wir es an? Wenn du bis jetzt den Weg ohne Jesus gegangen bist, bis jetzt das Kreuz immer abgelehnt hast, dann möchte ich dazu ermutigen, wage den Schritt, geh auf Jesus zu und nimm ihn an. Du wirst es nicht bereuen. Egal wie wenig du bis jetzt vielleicht weißt, es reicht zu wissen, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Nimm ihn an, bekenne deine Schuld. Und wenn du ihn schon angenommen hast, dann stellt sich die Frage, schämst du dich dafür, für das, was Jesus getan hast? Oder bekennst du dich öffentlich zu dem, was er getan hat? Es gibt keinen Grund dazu, sich für Jesus zu schämen. Das Kreuz, es fordert uns zu einer Antwort heraus. Die Frage ist nur, wie antwortest du?